Leute, wir brauchen einen Code-Opener.
Ja, mach doch einfach
einen. Jungs, können wir das nicht einmal als Team machen?
Ist Mayonnaise ein Code-Opener?
Spielejahr 2012. Moin Leute und willkommen zu Fearlist. An meiner Seite Hase.
Hallo.
Arthur.
Moin.
Enrico.
Moin.
Enrico.
Moin.
Stark. Wir sind wieder da und machen Spielejahr. Heute 2012. Und ich würde sagen, wir gehen einfach relativ entspannt rein. Wie geht's euch? Habt ihr Bock?
Ich fühle mich leicht diskriminiert, weil Enrico zweimal Hallo sagen durfte.
Aber du hast Enrico in einigen Folgen auch doppelt angemoddet oder dich für Enrico ausgegeben.
Naja, also, ich bin ja auch diskriminierend, also.
Also stimmt, du bist, Hase darf das.
Du bist diskriminierend oder du bist diskriminiert?
Kommt auf den Tag an, heute diskriminiert, also ist es diskriminiert, aber ich finde, steht auch in meiner Berufsbeschreibung von Fearlist.
Ich finde, wir diskreditieren dich jetzt und fangen einfach weiter an hier.
Ich habe ein Déjà-vu, Alter, ich habe das Gefühl, wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt.
Vor 10 Minuten.
Jedes Wochenende eigentlich.
Jedes Wochenende. Habt ihr Bock?
Yes!
Oh yeah! Auf jeden Fall.
Was habt ihr gezockt?
Aktuell jetzt, oder?
Nee, vor 4 Wochen oder vor 3 Jahren.
Also ich habe 2002.
Ich habe die Platin jetzt auch bei Clair Obscur, Gott sei Dank. Und jetzt ist das große Fragezeichen, was zocke ich als nächstes?
Einer von uns. Spiel Rebirth Platin, letzter Chance.
Nee. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr Zeit, um meine Warhammer-Figuren zu Ende zu malen. Ich habe vielleicht einen kleinen Fun-Fact, den haben wir letztes Mal in den News auch schon mal gebracht. Den habe ich euch schon mal erzählt. Die Orks haben ja diese Art von Magie, wenn sie sich Sachen vorstellen und wirklich daran glauben, dann passiert das auch.
Ja.
Ein Ork hat noch nie einen Ork in pinker Rüstung gesehen. Und wenn die Orks ihre Rüstung pink anmalen, werden die tatsächlich unsichtbar.
Warum?
Weil noch nie jemand einen Ork in pinker Rüstung gesehen hat.
Und deswegen denken sie, es gibt sie nicht. Ja, oder sie sind unsichtbar.
Ja, sie denken das und dann passiert das auch.
Ja,
so oder das, ja. Wenn ein Ork sein Gewehr nachlädt, stellt er sich einfach vor, dass das nächste Magazin voll ist, obwohl es nicht voll ist, und dann schießt die Waffe weiter.
Junge, das wäre echt die krasseste Rasse überhaupt, wenn sie smart wären. Ne? Wenn sie smart wären.
Habt ihr eigentlich mich schon mal als Millionären gesehen?
Nein, deswegen
ja.
Ist dein Konto leer.
Gut, ich hole mir jetzt meine Yacht.
Oder letzter Fun Fact: Wenn so ein Ork einen Schrotthaufen sieht und er sich fest vorstellt, dass es ein Raumschiff ist, dann fliegt dieser Schrotthaufen.
Ja.
Ey, ich muss mich mal da reinfuchsen, ohne Scheiß. Arthur, du hast gesagt, du willst da mal reinstarten mit Enrico. Ist es dazu gekommen mittlerweile?
Nein, ich bin tatsächlich, was Enrico letztens erzählt hat, dass mehrere Remakes kommen von den Games. Ja. Ne? Also ja. Mit Figuren malen und keine Ahnung, was da. Muss ich leider passen, definitiv, aber es gibt gute alte RPGs von Warhammer und auch Strategiespiele und da wollte ich mal gerne reingucken, wenn die Remakes veröffentlicht oder Remasters veröffentlicht werden dann dementsprechend, weil dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um da so ein bisschen reinzukommen ins Universum. Deep ist das auf jeden Fall ohne Ende und ich weiß nicht, wie sehr ich da reinsteigern möchte mich selber.
Das ist echt krass. Aber ich stehe mir vollkommen zu, da kommt ein Strategiespiel raus. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also das Remake davon und das wird sehr gehypt unter Fans.
Mhm. Genau, das wäre so das Erste, was ich da mitnehmen würde dann dementsprechend. Ne?
Ja, cool. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, gehen wir wirklich zu den Sachen, die wir vor einigen Jahren gespielt haben, vor einigen Jahren, und zwar 2012.
Hey, wieso durfte nur Enrico was sagen? Also.
Was zockst du denn?
Night Rain.
Haben wir nicht über Night Rain schon genug geredet?
Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es
Hast
nicht.
Hast du was Neues zu erzählen?
Ja, und zwar haben die Devs angekündigt, ein DLC kommt raus.
Tatsächlich?
Patches werden gemacht, neue Nightfarers, also die Charaktere, die man spielen kann, neue Bosse kommen tatsächlich, ein DLC, welches Geld kostet, ich weiß nicht wie viel, haben die, glaube ich, noch nicht gesagt, aber auch kostenlose Patches mit Variationen von den Bossen kommen rein. Ne? Also potenziell solche Sachen, dass, wie soll ich sagen, vielleicht das Moveset ein bisschen verändert wird oder vielleicht sogar eine dritte Phase beim Boss reinkommt oder sonstiges. Da verändern die jetzt schon was in kostenlosen Patches, aber DLC-technisch kommt definitiv auch was. Und Duo kommt noch dazu. Das ist ja jetzt, viele schreien auf, Solos wurde angepasst, ist nicht mehr so arg schwer. Runen-Gain wurden angepasst und so ein bisschen die Schwierigkeit dann dementsprechend. Und Trios sind so geblieben, Duos kommen dazu. Und da bin ich gespannt, was da noch passiert alles, weil gute Verkäufe laufen an, ich glaube mittlerweile an die 3,5 Millionen circa, ne, verkaufte Games. Und ja, viele sagen, es gibt zwei Fraktionen, ne? Viele sagen, es ist super geil, das Spiel, das macht einfach Spaß und das ist, wenn du Solo spielst, es ist das schwerste Souls-like überhaupt, normal, ne? Aber die andere Fraktion sagt, okay, super, ihr habt die Assets verschrottet quasi und neu aufgelegt und reused und super, Cash-Grab quasi, ne? Der Meinung bin ich nicht, das ist ein gutes Spiel, hat im Grunde nichts mit Elden Ring zu tun, als die Engine und die Aufmachung Assets, aber ansonsten das Spielprinzip ist Hammer.
Wundert mich, dass die da jetzt doch mehr draus machen. Die erste Aussage war ja, damals machen die nicht. Aber freut mich, wenn es gut ankommt, dann ist das Beste, was sie machen können.
Mich wundert es ehrlich gesagt, dass sie nicht von Anfang an gesagt haben, dass es potenziell erweiterbar ist.
Weil ich denke, das war ja nicht, nicht die Strategie gewesen.
Ja, aber denen muss das ja klar gewesen sein, weil das die Idee dahinter ist ja schon smart.
Ja.
Und es war schon irgendwie klar, dass das gut ankommt, wenn sie es gut programmieren. Ja.
Die hätten vielleicht nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Ne? Ja. Die haben ja, hatten ja darüber geredet, ein weiteres Team, ein junges Team darauf angesetzt, die eigentlich nichts mit Elden Ring zu tun hatten, so wirklich quasi. Und hätten sich vielleicht nicht so viel davon versprochen, aber eingeschlagen die Bombe.
Schön, freut mich auf jeden Fall.
Yes, Hase?
Hallo! nee, ich zock gerade eigentlich nichts Neues. Ich zock jetzt Clair Obscur Expedition 33 nochmal mit Ante zusammen,
nice.
Den ihr aus der Souls-Folge kennt. Und beziehungsweise ich sitze daneben und guck ihn an, wie er zockt, sein ganzes Mimik und sowas alles mitzubekommen und wie er diese Stories und diese Plot-Twists und sowas mitbekommt.
Hase sitzt wie dieses Meme mit dem Jungen an Weihnachten mit dem Kaffeebecher. Wenn die Kinder das Geschenk auspacken.
Nee, aber sonst bin ich gerade ein bisschen auf der Suche, um zu gucken, was ich so, ob ich irgendwie Bock habe, was Altes wieder nachzuholen, was ich noch nicht gezockt habe, oder ob ich jetzt irgendwie ein neues Game raushole, was ich auch noch nicht gezockt habe. Aber jetzt nicht explizit irgendwie.
Ich habe eine Idee. Hau eine Kamera irgendwo in deinem Zimmer. Bau die auf und dann nimm André auf.
Okay, wir machen einen OnlyFans-Account.
Ja, genau.
Okay.
Passt. Nice. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Fearless-Only-Fans-Account haben will. Meine Güte. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt.
Notmacht-erfinderisch, ja.
Wie sieht's aus mit Lies of P?
Ja, ich hatte vorhin mit Arthur schon gesprochen. Lies of P hat ein neues DLC. Das hat sich gereimt, ich werde Rapper. Und ich bin mega gespannt. Also Lies of P war ein mega geiles Spiel, habe ich auch zusammen mit anderen durchgezockt. Ein richtig cooles Souls-like mit der Lore von Pinocchio. Sehr düsteres und hier diese Puppengeschichte. Haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Und auf jeden Fall werde ich das durchzocken. Aber kann ich natürlich nicht ohne André machen. Daher müssen wir erstmal Clair Obscur durchkriegen.
Ah, okay.
Yes.
Na gut, um die Runde voll zu machen, ich zock Minecraft. Punkt. Darf ich jetzt mit 2012 anfangen?
Ja. Was ist passiert?
Alles klar. Was ist passiert? Wir starten ja ganz gerne immer mit so ein bisschen, wie war so der Zeitgeist im Jahre 2012 und was war so besonders? Genau. Wusstet ihr, dass Metal Gear, Street Fighter und Mega Man tatsächlich im Jahre 2012 ihren 25. Geburtstag gefeiert haben?
Ja, weil das steht hier.
Stark, Enrico, stark, sehr gut.
Mich hat das so ein bisschen gewundert, dass Mega Man, Street Fighter, okay, dass ihr die da einschätzen könnt, aber das erste Metal Gear auch schon zu der Zeit.
Ja, die sind ja super, super alt. Wir reden ja
beim Game Boy dann dementsprechend.
Ja, genau.
Sogar, glaube ich, noch älter. Das war ja nicht Game Boy, sondern NES und keine Ahnung, Neo Geo, whatever, I don't know. Wir reden ja dann eben nicht von Metal Gear Solid vom ersten Teil, sondern wirklich Metal Gear, der erste Teil, ne? Dementsprechend, die Reihe ist schon ein bisschen älter, aber ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Sorry. Ja,
das sind ja jetzt schon fast 40 Jahre dann.
Ne? Yes, ist schon ein gutes Stückchen her, ne?
Das ist ja fast so alt wie ich. Ah, warte, ich bin unter 40. Naja.
Ne?
Zwei und da krasse Mobile Games kamen auch raus zu der Zeit. Candy Crush, das war ein Hype damals. Das war schon fast wie eine Sekte gewesen. Jeder hat das gezockt.
Oh, bis immer noch irgendwie. Ich hab irgendwelche, ich sag das jetzt ein bisschen despektierlich. Und zwar habe ich irgendwelche 50-, 60-jährigen älteren Frauen auf der Arbeit, die Candy Crush Level 15.899 sind oder sowas.
Krass, ne?
Oder noch höher, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das gerade nicht mal übertrieben, was ich sage.
Mhm.
Weil die zocken das immer noch.
Ich frage mich, wie viele Level es da gibt. Sind die random generiert oder sowas?
Ne, die gehen einfach mal weiter fort. Immer weiter. Es gibt kein Ende. Du kannst so viel spielen, wie du möchtest.
Und ein anderes großes Spiel, was es auch immer noch gibt, ist Clash of Clans. Mhm. Das kam auch dort raus.
Richtig. Ne? Schon crazy, dass die sich bis heute gehalten haben, weil es gibt immer noch genug Clasher, die unterwegs sind.
Ja. Absolut verrückt. Trimax zockt das immer noch. Ne? Das
ja? Viel Geld, der da reingeballert
hat. Immer noch schön rein.
Ne? Der wurde ja dadurch wurde er, glaube ich, richtig berühmt erst. Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob es im Jahre 2012 war, aber er hat auf jeden Fall die ersten Videos, soweit ich weiß, waren Clash of Clans Videos. Kurz mit Tag-Szenen und so. Ne? Schon kurz crazy.
Danach, soweit ich weiß, 2015 war Trimax schon gut da quasi. Mm.
Okay.
Der war ja bei Seven vs. Wild gewesen und konnte dementsprechend 2 Wochen nicht zocken. Da musste seine Freundin für ihn weiter zocken. Und er hat gesagt, wenn die das verkackt, dann trennt er sich.
Hätte ich genauso gemacht, ganz ehrlich. Es gibt einfach Dinge, die sind wichtig.
Sie hat es gepackt und er hat Heiratsantrag gemacht.
Ja, guck mal.
Ja, perfekt.
So kann es laufen, ne?
Aber das war ja mal die richtige Herausforderung, ne? Das Beziehungsprobe. War, wenn sie es nicht geschafft hätte, wäre sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr da.
What?
What?
Also in welche düstere Richtung gehst du jetzt wieder?
Miau.
Miau. Am 28. Juli hatten wir den Release des Nintendo 3DS XL.
Schönes Ding, habe ich immer noch.
Ja, ist ein geiles Gerät gewesen. Ja. Ne? Hatte schön ein bisschen eben, ja, im Endeffekt, wie der Name sagt, XL war ein bisschen größer als der normale 3DS und hatte dadurch einfach irgendwie mehr Wumms. Ich fand den echt cool. Ich hatte den auch eine Zeit lang und ich mochte den schon. Allgemein, der 3DS war echt cool.
Ich habe den in der Monster Hunter Generations Edition. Sieht auch ganz schick aus.
Jo. Was nicht so cool war, und das sage ich jetzt einfach ganz doof, 18. November, Release der Wii U. Same. Jungs, wie cool war die Wii U für euch?
You don't know what you did there, Nintendo.
Ja, ohne Scheiße.
Ich bin immer noch der Meinung, dass es marketingtechnisch einfach nur ein Fehler war, das Ding Wii U zu nennen.
Absolut.
Würde es irgendwie Wii 2 oder einen anderen Namen haben, zum Beispiel Dash und Switch, wäre das ein anderes Ding, aber die Leute hatten einfach nur gedacht, okay, das ist irgendwie eine bisschen stärkere Version, aber es war faktisch eine neue Konsole.
Ja.
Ja.
Aber ich fand auch die Wii U insgesamt einfach nicht geil. Also die Wii U, du hattest vorher die Wii, das war einfach mal so ein richtig bombastischer neues Ding, im Gegensatz zur GameCube, die davor da war, so richtig innovativ. Und dann kam die Wii U und das war einfach nicht geiler als die Wii, finde ich. Also
das Ding ist, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, so viel Unterschied zu Switch hat das Ding jetzt nicht. Aber das Gerät selbst war klobig wie Scheiße.
Ja.
Du konntest es nicht in der Hand halten, ohne irgendwie wirklich Probleme zu haben, Dinge zu spielen. Und alles, was drumherum war, softwaretechnisch, war halt alles auf dem Stand der Wii. Und das war nicht cool, es sah nicht schön aus.
Nee, das stimmt.
Das hatte auch noch keine gute Anbindung mit den ganzen Stores und so. Das hat alles noch nicht so geil funktioniert. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum die dann im Endeffekt nicht so gut ankamen. Aber auch wie Arthur sagt, ne, komplett an dem Kunden irgendwie vorbei kommuniziert, was das Ding eigentlich sein soll. Ne?
Vielleicht wollte Nintendo nicht mehr so viel Input da reingeben in die Konsole, weil die dachten, hey, der Maya-Kalender sagt sowieso, 2012 geht die Welt unter.
Stimmt, da war ja auch noch was. Habt ihr das aktiv irgendwie noch im Kopf? Ist das so bei euch angekommen 2012, dass das so ein Ding war?
Ich war 17, ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt.
Ja, das glaube ich.
Ich meine, ich habe den Maya-Kalender geschrieben, aber bei mir wurde das richtig bewusst erst, da kam ja dieser Film 2012.
Also das war der Biene-Maya-Kalender. Okay.
Damals im Mittelalter mit den Knarren.
Ja. Damals im Mittelalter mit Knarren.
Was, also war es jetzt nicht der Biene-Maya-Kalender, oder?
Nein. Doch, über den reden wir.
But, sonst habe ich nämlich die ganze Maya-Geschichte nie verstanden.
Maya!
Entschuldigung. Ja, aber es kam ja dann in dem Jahr auch dieser Film 2012, wo die einmal das nachgespielt haben, wie die Welt untergeht und so. Und das hat, glaube ich, einmal so das bewusst gemacht. Aber sonst, naja.
Ja, das ist, glaube ich, das zweite Mal gewesen, dass die Welt untergehen sollte, seitdem wir leben. Einmal zur Jahrtausendwende, und dann 2012. Spätestens 2012 empfand ich das als Joke.
Du hattest 12 lange Jahre, um dich vorzubereiten.
Genau. Aber ich bin gespannt, wann das nächste Mal kommt.
Ja, wir werden sehen.
Nächsten Donnerstag.
Ihr habt zuerst mal vieles gehört. Ansonsten kann man tatsächlich sagen, das Spielejahr 2012 war gar nicht so besonders. Es hatte keine krassen Merkmale. Und zwar eigentlich haben sich dort die Trends aus den Vorjahren nur wiederholt oder weiter aufgebaut. Und zwar hatten wir nach wie vor einen starken Fokus auf Open World und Storytelling-Spiele. Mhm. Ne, eigentlich bis heute, wobei man ja merkt, dass Open World wieder ein bisschen zurückgeht. Aber Storytelling ist ja bis heute noch ein großes Thema. Wird eigentlich immer krasser bis heute, ne?
Wir haben ein Mario Kart bekommen, das Open World ist.
Ja.
Also.
Aber da finde ich es irgendwie geil. Also da funktioniert es für mich, weißt du?
Ja. Ich meine, wenn man es richtig macht, kann man überall Open World reinklatschen. Ne? Das muss nur funktionieren. Aber wir haben in der ganzen Zeit dieser Open World des Hypes gesehen, wie oft es einfach nicht funktionieren kann.
Mhm. Ja. Definitiv.
Das ist, ja.
Ja, definitiv. Mario Kart hat natürlich Nuts and Bowls als Vorbild genommen.
Junge. Hey, irgendwann mal werdet ihr diesen Podcast alleine weiter, beziehungsweise ohne mich weiterführen müssen. Und dann werdet ihr sehen, was ihr verloren habt. Erst dann. Ihr merkt erst, was ihr verloren habt, wenn es wirklich weg ist.
Zu spät. Ach, Johnny, bis dahin, bis du in das Alter kommst.
Ich verstehe nicht, wieso wir es alleine. Willst du dir einen blauen Rucksack, einen Vogel rein und dann mit dem Auto durch die Gegend fahren?
Ich hasse dich so sehr, boah, Alter. Johnny, ich dachte, einer kommt noch mit, Johnny, bis dahin ist schon Nuts and Bolts 2 rausgekommen oder sowas.
Oder die Welt untergegangen.
Oder die Welt untergegangen.
Oder vielleicht ist das der Grund, warum die Welt untergeht.
Ich könnte es verstehen. Das wird sein. Das wird sein.
Da stand so im Meierkalender. Batze, Natze. Das ist der Grund.
Hat bis heute nur keiner verstanden, was das bedeuten soll. Keiner konnte das. Naja,
ja, gut. Biedermeier.
Ansonsten haben wir tatsächlich in dem Jahr und in den Jahren darauf einen starken Fokus auf Action-RPG und Shooter-Spiele in einem. Das fängt alles an, irgendwie ein Kloß zu werden. Ne? Wir werden es sehen an einigen Spielen, die jetzt besprochen werden in dem Jahr. Twitch wird immer größer, gerade eben als die Streaming-Plattform für E-Sport. E-Sport kriegt nochmal einen richtigen Push und auch da in den Jahren danach immer weiter. Mods für bereits bekannte und beliebte Spiele wie eben Skyrim oder Minecraft aus dem Jahr 2011 werden immer krasser. Und gerade wenn wir natürlich von diesen beiden Spielen reden, da kamen ja Sachen raus, die haben teilweise wirklich sowohl die Gaming-Welt verändert, als auch zum Beispiel die Filmindustrie, wenn wir an Minecraft und Battle Royale denken, ne, dann Tribute von Panem und so weiter und so fort. Mhm. Über Skyrim brauchen wir gar nicht anfangen, was es da alles gibt, das ist absolut crazy. Aber dort wird das so richtig, richtig krass. Das gab es vorher auch schon lange, ne, unter WC3 damals noch, alle möglichen Mods und so weiter, aber jetzt geht's richtig hardcore ab. Und auch der Mobile-Markt wird immer stärker in dem Jahr, ne? Das ist auch, von da an wird das immer, immer krasser. Und die Dinge kommen raus und die Leute zocken sowohl Casuals als auch Core-Gamer, ne? Habt ihr noch so Dinge, die in dem Jahr vorgekommen sind? Abseits vielleicht vom Gaming.
So ein paar Ereignisse gab es da ja schon. Ich kann mich gut an das Jahr zurückerinnern, auf den Punkt Schlecker ist insolvent gegangen. Und wir hatten bei uns einen Fechter einen gehabt. Ich war nie wirklich da drinne, aber von einem auf den anderen Tag war der Laden da draußen. Da habe ich mich auch stark gewundert und ist ja auch gut durch die Medien gegangen, absolut, dass so ein großes Unternehmen auf einmal so schnell verschwindet.
Ja.
Ja, wir hatten den Hurricane Sandy, der durch die Ostküste von Amerika gezogen ist. Gangnam Style ist rausgekommen mit Psy, vielleicht kennt ihr den noch.
Hoppa, Gangnam Style.
Hopp. Christian und ich tanzen den Tanz ja sehr gerne auf diversen Feiern.
Muss nicht mal deren eigenen sein, ne? Einfach irgendwelche fremden Partys gestürmt. Hoppa, Gangnam Style.
Hochzeitscrasher, Gangnam Style.
Was macht ihr auf dieser Beerdigung?
Wir haben uns geleitet quickly.
Und alle sagen, nur 2012 hat angerufen.
Was mich gewundert hat, in einem Jahr hat Facebook Instagram gekauft, was immer noch der Fall ist. Die arbeiten ja immer noch zusammen. In dem Sinne, für gerade mal 1 Milliarde.
Das ist echt billig.
Wahnsinn. Heute wären unter 40 gar kein Thema nach dem Motto.
Ja, auf jeden Fall.
Und das sind gerade mal 13 Jahre her.
Gute Investition. Investition.
Ja, aber mit oder ohne Taxes?
Tariffs. Aber in Amerika sind die Preise immer ohne Taxes. Mhm. Also die Frage, was ist teurer? Instagram heute oder die Entwicklung von GTA 6?
Oh, Starke.
Definitiv GTA 6.
Das werden wir heute herausfinden.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, ich weiß.
Yes, und jetzt, da wir natürlich so einen kleinen Überblick haben, in welchem Zeitalter wir uns befinden und wo wir uns so gedanklich einordnen dürfen. Was?
Mittelalter.
Mittelalter.
Ich meine, wir haben heutzutage auch Schwerter, also. Muss Mittelalter sein.
Also, diese Diskussion wird niemals enden, ey. Naja, wir starten tatsächlich einfach jetzt wirklich mal rein nach diesem Vorgeplänkel. Und zwar mit dem Spiel Mass Effect 3. Kam am 6. März raus, ist ein Action-RPG- und Sci-Fi-Shooter in einem, entwickelt von BioWare und spielbar auf dem PC, der PS3 und der Xbox 360. Auch das wird sich fast durch alle Spiele durchziehen, die wir heute bearbeiten. PC, PS3 und Xbox 360 sind größtenteils die Plattform, weil logischerweise befinden wir uns in der Zeit. Freunde, wie habt ihr Mass Effect wahrgenommen? Weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe Mass Effect gar nicht gespielt.
Oha.
Ja, das ist immer bei vielen unter dem Radar gewesen, was ich sehr, sehr schade finde. Und zwar haben wir den dritten Teil, die Konklusion der Story, der Trilogie, die Teile, die danach kamen, hatten mit diesem Mass Effect nichts mehr zu tun. Deswegen eine super Story. Der zweite Teil wird von vielen als der beste Teil tatsächlich immer noch beschrieben.
War der dritte nicht so heftig verbuggt?
Es ging. Zu Anfang vielleicht schon, dann wurde es nachgepatcht, ne? Und die Modding Community hat da auch sehr, sehr viel dran rumgedreht, natürlich. Und nichtsdestotrotz haben wir immer noch bei Mass Effect 3 diese richtig geilen Socialize-Aspekte mit deinen Teamkameraden. Du kannst ein Team bilden und alles Mögliche, mit denen socializen. Und es hat aber auch immer einen Effekt gehabt auf Enden, auf was zwischenzeitlich passiert. Ob die Leute dich tatsächlich verlassen, dich hassen, dir in die Google wollen teilweise oder mit dir Sex haben.
Ich mag Letzteres.
Diese Aspekte waren bei Mass Effect, beim ersten natürlich nicht so, beim zweiten waren die richtig gut, beim dritten hat das ein bisschen abgebaut, war aber immer noch stark vertreten. Wir haben ein Attempt bei Mass Effect schon immer gehabt, das sind quasi die Vorreiter. Wir merken am Gameplay, es ist ein, beziehungsweise Gears of War hat das später so ein bisschen abgekupfert, es ist sehr ähnlich quasi mit den Deckungen gehen und Rollen und alles Mögliche. Aber mit viel RPG-Elementen. Heißt also, wir hatten eine Rüstung, Waffen, die verschiedene Werte hatten. Wir konnten uns verschieden skillen auf verschiedene Schadensarten auch. Magic wurde inkludiert quasi in Form von Psy-Effekten quasi.
Space Magic.
Ja. Genau, Space Magic.
Wie bei Warhammer.
Alles mit den Gedanken kontrollieren. der größte Punkt, der Mass Effect hundertprozentig den er ausmacht, ist die Story einfach nur. Wenn man alle drei Teile von vorne bis hinten zockt, ist die Story so grandios. Man ist ab dem ersten Teil dabei und wenn man den dritten durchgezockt hat, dann sagt man, wow, wieso wurde der Scheiß nicht verfilmt?
Gute Frage, vielleicht sollten die es pitchen. Ja. Ich denke, da hätte schon lange jemand drüber nachgedacht.
Haben wir die Rechte an Mass Effect?
Ich glaube, das Problem ist, dass es einfach zu viele Story-Abbiegungen gibt im Spiel, je nachdem, wie du dich entscheidest.
Ich wollte gerade sagen, ne, das wäre ja irgendwie schlecht, wenn du in dem Spiel, in dem Film dann eine Definitive-Version machst der Geschichte, die ja, was ja eigentlich das Hauptaushängeschild ist von Mass Effect, dass du ja in viele Richtungen gehen kannst. Und teilweise, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Entscheidungen aus dem ersten Teil ziehen sich bis in den dritten Teil und haben teilweise sogar große Relevanz.
Siehst
und
du die Speicherstände oder wie läuft das?
Ich meine ja. Cool. Aber ich habe es ja selbst gar nicht so durchgezockt, aber ich meine, dass dort wirklich einiges passiert. Wenn du zum Beispiel im ersten Teil, zumindest so viel weiß ich, du kannst teilweise ganze Rassen ausrotten, dass das natürlich in den nächsten Teil dann eben die Auswirkung hat. Ne? Die werden dann einfach nicht mehr da sein und keine Rolle mehr spielen.
Genau, die Spielstände werden abgerufen quasi auf deinem System. Dort, das wird übernommen. Auch teilweise, was du im vorigen Spiel gemacht hast, ob du gut oder böse warst, wird auch übernommen. Und sehr, sehr viele Sachen. Aber spinnt euch mal den Gedanken zusammen. Wir hatten ja in der Vergangenheit ein paar Experimente mit Filmen, bei denen du auswählen konntest, ob der Charakter nach rechts oder links laufen soll zum Beispiel. Mhm. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, würde ich behaupten. Da wurde nicht mehr viel experimentiert. Und ich glaube, meiner Meinung nach, gibt es kein oder kaum ein besseres Spiel, was dafür geeignet wäre, das zu verfilmen und auf so eine Weise. Weil wir haben das Weltraum-Setting mit so vielen verschiedenen Rassen. Das ist ohne Witz, das ist Star Wars-Level einfach.
Ja.
Von der Welt, vom Building und alles Mögliche. Und dann aber auch mit diesen ganzen Entscheidungen, wenn man sowas verfilmen würde, wäre das, wenn man richtig Kohle in die Hand nimmt, wäre das der perfekte Titel, um sowas mal zu machen.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Thema, richtig Kohle.
Richtig Kohle, das wird ordentlich teuer.
Ja.
Wie fandet ihr das Kampfsystem und so Skillsystem?
Das war wirklich sehr, sehr gut, weil du hattest auch teilweise bei den Gegnern Affinitäten, die schwächer gegen das waren, stärker gegen das und alles Mögliche. Diese haben sich auch teilweise angepasst im Verlauf des Spiels nach deinem Spielstil à la Metal Gear zum Beispiel, Metal Gear 5. Und im Großen und Ganzen war das super. Es war nicht übertrieben, dass du überfordert warst und gesagt bekommen hast, okay, mach irgendwas, sondern es war simpel, aber trotzdem sehr gut. Du konntest deine Stärkewerte und alles Mögliche anpassen, ja. Du hattest Skills, die du lernen konntest mit Fertigkeitspunkten, die du durch Leveln bekommen hast. Sehr simpel, aber effektiv.
Würdest du sagen, dass das Kampfsystem wirklich einen Fokus in dem Spiel hat oder liegt der Fokus viel, viel weiter auf den Dialogen? Also ist es mehr so ein Storyspiel oder hat es berechtigterweise auch ein Kampfsystem? Manchmal wird das nämlich bei Storyspielen einfach nur so dazugeklatscht, damit du nochmal so eine andere Mechanik mit drin hast.
Ich weiß absolut, was du meinst. Das ist aber bei dem Teil nicht der Fall. So. Okay. Beim ersten vielleicht kann man darüber streiten, weil ab dem zweiten spätestens war das so, dass du wirklich innerhalb der Kämpfe, sämtliche Kämpfe, du hast ein Level bestritten, klar gab es so Nebenmobs und alles mögliche, aber du hattest immer Zwischenziele auf den Maps, du hattest dann in den Kämpfen auch teilweise Story-Sachen, die passieren. Heißt also, es wurde nicht langweilig, es war nicht so, du wurdest draufgeklatscht und shoote mal, sondern auch teilweise mit Sachen erledigen, sei es irgendwie einen Code eingeben oder eine Bombe verhindern zwischen dem zwischenzeitlichen Kampf, solche Geschichten. Das war schon sehr, sehr gut gemacht.
Cool. Ich habe auf die Reihe tatsächlich Bock. Ich habe sie noch nicht ganz durchgespielt. Ich habe immer nur so Ausschnitte mal bei Freunden oder sonst was getestet. Aber es reizt mich doch. Ist da nicht sogar jetzt eine Version rausgekommen, wo alle drei Teile in eins sind? So eine Remaster-Geschichte?
Ich glaube, ein Jahr her circa. Und das ist die Legendary Edition.
Genau so hieß die.
Das genau, hab ich gesehen. Die haben da gut Sachen angepasst, beim ersten Teil besonders, weil der ist mittlerweile unspielbar im OG quasi.
Ja.
Und die haben da wirklich gut was verändert, sehr, sehr gute Quality of Life Changes durchgeführt. Und das lohnt sich. Wenn man den ersten Teil anfängt in der Legendary Edition und man damit nicht klarkommt, es einem nicht gefällt, dann kann man den Teil auch auslassen, würde ich behaupten. Vielleicht eine Story Summary sich reinziehen, wie das Ganze konkludiert im ersten Teil. Und mit dem zweiten Teil anfangen. Aber ab dem zweiten Teil ist es nun mal Pflicht, wenn man das Ding zocken will.
Nice. Okay. Naja, also wenn ihr in Mass Effect reinstarten wollt, zieht euch die Legendary Edition und dann wird das bestimmt ziemlich geil. Von uns hat das Spiel eine A-Bewertung bekommen. Wir kommen zum 24. April und dort kam The Walking Dead. The Walking Dead von Telltale produziert ist ein episodenartiges Adventure, was damals noch relativ neu war, erinnere ich mich ganz gut.
Aber Telltale hat das ja, wir sprechen ganz oft darüber, wenn ein Spiel ein Genre öffnet oder nach sich benennt. Und diese Art von Spiele, wenn man die zusammenfassen möchte, ist es ein reiner Story-Ablauf, der passiert. Und du hast diese Quick-Time-Events, wo du bestimmte Entscheidungen treffen musst oder rechtzeitig einen Knopf drücken sollst. Und dann geht die Geschichte halt in eine andere Richtung weiter. Ja. Das hat dieses Studio ja mehr oder weniger groß gemacht. Es gab ja einen riesen Hype zu dieser Zeit, als das rauskam. Ja. Besonders wegen The Walking Dead.
Ja.
Und hat das Genre auch schon so ein bisschen nach sich benannt, finde ich.
Absolut geprägt, aber dann auch den Absprung nicht geschafft. Ne? Also wenn wir dann ganz kurz darüber reden, was Telltale dann später gemacht hat, beziehungsweise wie sie davon gekommen sind. Die haben ja immer wieder genau das Gleiche gemacht in anderen Settings und sind damit irgendwann mal nicht mehr gut davon gekommen, weil die Leute einfach gesättigt waren. Aber anderes Thema, wir reden jetzt erstmal natürlich über das Spiel selbst. Und wir sind eben, wie das Setting beziehungsweise der Titel schon nennt, in der Walking Dead-Reihe unterwegs, in einer Zombie-Apokalypse und spielen in der Rolle von Lee. Eben das so ein bisschen nach und erleben seine Geschichte und relativ früh stößt er,
stoßt.
Danke, Alter. Stoßt er auf. Heißt es stoßt?
Stößt. Stößt er auf, ja. Auf Clementine.
Stößt er auf Clementine, danke.
Wow. Johnny hat deinen Schlaganfall.
Was ist denn klar? Es ist auch so heiß, Leute, ne? Es ist so heiß, es tut mir so leid.
Das liegt an mir.
Relativ früh stößt er auf Clementine und dann erleben wir eben die Geschichte von den beiden. Und im Grunde genommen ist das so ein bisschen schon das, was wir später mit The Last of Us ganz geil sehen. Da ist ein etwas älterer Mann, in Anführungsstrichen, der ist mittelalt, ne, irgendwie 30, 35.
Er hat ein Schwert, Mittelalter.
Oh Gott. Und stößt eben auf dieses kleine Mädchen, das er dann eben so ein bisschen, ja, natürlich auch, er sieht sie jetzt nicht unbedingt als Tochter, aber er fühlt sich natürlich für sie verantwortlich. Ja. Und wir haben dieses episodenartige Adventure, da kam die erste Episode bis zum Ende des Jahres, kamen, glaube ich, insgesamt 5 Episoden dann raus. Und wir erkunden diese Welt und haben ganz, ganz schwierige Entscheidungen zu treffen, so wie du gesagt hast, Enrico, teilweise Quicktime-Events, die wir schnell abschließen müssen. Und daraufhin baut das immer aufeinander auf oder immer weiter auf. Ne?
Ja.
Relativ ähnlich wie im Mass Effect zuvor, sind das teilweise auch richtig krasse Entscheidungen. Manchmal, das hat man dann später herausgefunden, waren die Entscheidungen gar nicht mal so relevant. Ne? Es ist mehr oder weniger das gleiche Ergebnis gekommen, nur irgendwie auf andere Art und Weise. Aber manchmal war es doch schon sehr, sehr krass anders. Und ich muss sagen, gerade zum Ende der Episode 5 hat mich das so richtig gekriegt. Also als ich es durchgespielt hatte, da ist mir schon das eine oder andere Tränchen geflossen. Weil, krass. Falls ihr es kennt, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt.
Nee.
Ja, ich will nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall tränenreich am Ende und so, dass es mich schon sehr, sehr krass gepackt hat und man natürlich Abschied nehmen muss von vielen Charakteren in der ganzen Geschichte. Aber ihr könnt es euch einfach vorstellen, eben wie The Walking Dead als Serie, nur dass ihr so ein bisschen Einfluss nehmen könnt und auch, ich sag mal, nicht liebgewonnene Charaktere auch mal loswerden könnt, wenn ihr wollt. Ne?
Vielleicht ist es wegen den Entscheidungen auch, dass man mehr Bonding mit den Charakteren kriegt, statt einer Serie zu gucken.
Ne? Absolut.
Ja, das, was das Spiel halt so interessant gemacht hat, du hast hier etwas, was du einfach so nebenbei auf dem Sofa einfach mal zocken kannst, da kannst du nebenbei irgendwie einen Film gucken, musst halt, es ist halt einfach nur ein Storytelling, ne?
Ja.
Deine Entscheidungen verändern die Story. Das, was dann natürlich auch noch, du hast ja öfters in Games, wo du Entscheidungen treffen musst, die dich dann in eine andere Richtung führen. Hier hattest du es immer auf eine bestimmte Zeit. Du hattest nur ein paar Sekunden Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Und du hast nicht lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Welche von diesen Entscheidungen treffe ich jetzt? Und welche von den, was wir das für Auswirkungen haben? Und irgendwie dann noch zu googeln, welche sollte ich treffen? Sondern du hast wirklich nur die paar Sekunden, um diese Entscheidung zu treffen. Und das hat aber ziemlich viel Spannung mit reingebracht. Und wie ihr auch schon gesagt habt, durch dieses Character-Building, was man hat und die Leute kennenlernen und man sieht, oh, ich habe jetzt Entscheidungen getroffen, deswegen ist jemand gestorben oder deswegen hat er überlebt. Das war dann schon extrem cool, ne? Also gerade, weil man es vorher so noch nicht kannte.
Ja, ich finde, Telltale hat da echt einen guten Griff mit dem Spiel gemacht, weil es ja auch rauskam zu der Hype mit The Walking Dead. The Walking Dead war ja auch ein großes Phänomen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt abgeschlossen ist oder nicht abgeschlossen ist, aber es hat ja so ein bisschen das, hier, wie hieß die Serie nochmal, die am Anfang so gut war und am Ende so schlecht. Lost. Es hat so ein bisschen das Lost-Syndrom, sage ich mal. Am Anfang, die ersten Staffeln waren richtig geil und zum Ende hin hat es sich sehr verlaufen.
Ja, voll.
Ich finde das aber richtig gut umgesetzt. Generell, diese Telltale-Spiele sind einfach für jeden was. Man kann schnell und einfach Personen daran setzen. Das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert, weil man natürlich die ganzen Endings sehen möchte, die ganzen Abläufe erkennen möchte. Was mir nicht gefällt, ist dieser Cell-Shading-Look. Der sieht zumindest in den Videosequenzen teilweise matschig aus, finde ich. Mhm. Bei einem Borderlands zum Beispiel passt das viel, viel besser und ist viel zeitloser, als es in so einem Story-Spiel ist. Meine persönliche Meinung.
Ja, auch das Setting gibt jetzt eigentlich nicht Cell-Shading her. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das setzt es schon gut um und es sieht auch dark und blutig und keine Ahnung was aus. Aber hin und wieder, ja, es sieht schon noch ein bisschen zu knuffig aus.
Ja, ne? das ist genau. Es spiegelt den Ernst der Situation ganz oft nicht so wider, finde ich. Ja,
genau. Das tut eigentlich so der Geschichte nicht unbedingt einen Abbruch. Aber wenn man eben da so ein bisschen drauf guckt, merkt man, ja, komm, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können. Aber ist nun mal das Stil und damit müssen wir uns abfinden. Ne?
Yes.
Genau. The Walking Dead von Telltale hat uns ein B beschert, weil wir es doch schon ziemlich, ziemlich gut fanden. Am 15. Mai kommt Max Payne 3 raus. Und ich denke, wir alle wissen, worauf es hinausläuft. Clip ab.
Und ich sagte es, kauf es dir nun. Nur 70 Euro. Max Payne. Ja, Max Payne 3. Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2012.
So, wir wissen,
Jahres.
Dass...
Ja, des Jahres 2012.
Ein Banger. Gut. Heutzutage noch jeden Tag im Auto höre ich das Lied.
Meint ihr, wir lösen Claire Obscure in den Billboard-Charts ab mit dieser Gesangsanlage?
Dim, dim, muss da, da, dim, dim, da. Lass uns einfach, also guck mal, Marvin Wassen hat gesagt, 2012 ist das Jahr von Max Payne 3. Wir werden noch gucken, was unser Game of the Year wird. Wir bleiben gespannt. Aber yes, Max Payne 3, Jungs. Ich erinnere mich so krass an die ersten beiden Teile und das war für mich so eine Reihe, die ich so hardcore gefeiert habe.
Oh ja.
Die mich eigentlich... ich hätte schon fast gesagt, von Kindesbeinen an irgendwie begleitet hat. Und dann kam einfach ein dritter Teil raus. Um es abzureißen, ist ein Third-Person-Shooter von Rockstar Vancouver. PC, PS3, Xbox 360. Wir spielen Max Payne, der jetzt nach Brasilien flieht, um den ganzen Scheiß ein Ende zu machen und keinen Bock mehr hat. Aber natürlich geht's weiter. Wie kann es anders gehen? Er wird natürlich in sämtliche Scheiße wieder reingezogen. Und wir kriegen wieder Maximum Payne.
Also wir haben ja hier mit Max Payne 3 ein Spiel, das einige Jahre nach den ersten beiden Teilen rausgekommen ist. Und das merkt man natürlich an der Qualität. Spieltechnisch, die Engine, die Grafik ist natürlich um einiges geiler.
So viel moderner sieht das auch aus.
Auf jeden Fall. Und man merkt es auch natürlich alleine schon von der Spielmechanik. Was bei Max Payne 3, also erstmal, wir haben ein Rockstar-Game, natürlich ist es ein unglaublich gutes Spiel. Was aber ziemlich anders war als zu den ersten zwei Teilen ist, in den ersten zwei Teilen hast du ein sehr, sehr düsteres Setting. Du hast viel mit diesen Drogen und diesem Darkness-Vibe da zu tun und ich nehme mir Schmerzpillen und bin dann voll high-mäßig so nach dem Motto und alles ist überall drogig. Und hier sind wir auf einmal in Brasilien. So Sonne und alles hell, warm und dieses Setting ist hier auch so aufgenommen.
Cocktails,
ja, und dann Samba-Tänzerin und so. Dann
Arriba.
Aber das hat irgendwie diesen Max Payne-Vibe ein bisschen anders gemacht. Also da fehlte irgendwie dieses Dunkle. Aber trotzdem war es in meinen Augen ein unglaublich gutes Spiel.
Weißt du, was geil wäre jetzt mit Brasilien und so weiter? Hintergrundmusik, dieses Rio de Janeiro. Samba!
De Janeiro!
Und dabei. Aber so fühlte sich das Spiel für mich aber ehrlich gesagt auch an. Also mich hat's nicht abgeholt. Sorry.
Echt?
Also nein, ich hab's gerne gespielt, aber so wie Hase gerade komplett ausgeführt hat, es hatte nicht mehr diese Essenz für mich von Max Payne.
Ja.
Klar, du hattest Bullet Time, du hattest irgendwie natürlich absolut aktuelles Top-Notch zu dem Zeitpunkt, Gameplay mit rumschießen, rumlaufen, bla bla bla, war alles geil, hat gut funktioniert, aber irgendwie...
Es war generischer.
Absolut.
Es hat den Vibe einfach nicht mitgenommen von den ersten beiden Teilen und deswegen, das fand ich auch sehr, sehr schade, hundertprozentig.
Du hast einfach diese Slow-Mo-Elemente noch drin und dieses Inszenierte, weil du immer geradeaus läufst, also sehr linear gewesen.
Total.
Aber würdest du jetzt dem Spiel vielleicht den Namen Hitman geben oder irgendwas anderes, hätte ich es immer noch verstanden. Also es muss nicht unbedingt Max Payne heißen.
Ja, das finde ich auch tatsächlich. Du hättest es 1:1 irgendwie mit irgendwas anderem benennen können und es hätte irgendwie keine Auswirkung. Das Payne fand Max. Ich tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ne? Irgendwie. Vielleicht war ich da auch schon einfach ein bisschen raus aus der Reihe.
Aber es war ein gutes Spiel, da kannst du sagen, was
ja, ja, absolut. Wie gesagt, ich habe es gerne gespielt, aber ich hätte gerne ein richtiges Max Payne 3 gehabt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Also das Spiel hat aber auch, also man hatte bei dem Spiel immer das Gefühl, dass man einen Actionfilm spielt. Ne? Also es waren auch sehr viele, die Cutscenes und sehr filmisch, würde ich sagen. Also es hatte so immer dieses Gefühl, dass du wirklich in einem Actionfilm bist. Und das war in den ersten Teilen nicht so.
Ich glaube, das, was einen da so ein bisschen rauszieht, ist zum einen, dass es nicht so dunkel und düster ist und zum anderen, dass es einfach, wie Hase am Anfang gesagt hat, so viel moderner einfach ist und aussieht.
Aber das Gleiche hatten wir auch mit in der letzten Folge oder vorletzten Folge hatten wir doch über Resident Evil 5 gesprochen. Mhm. Da hatten wir doch genau das gleiche Thema. Ja. Wir sind auf einmal in so einem Sunshine-State. Ich weiß nicht, vielleicht war in der Zeit Sunshine irgendwie horrormäßiger.
Ja, ey, wir haben schon gesagt, 2012 war das Jahr des Weltuntergangs. Vielleicht wollten die Leute einfach noch ein bisschen gute Laune bringen. Keine Ahnung.
Summer.
Die größte Horrorvorstellung der Menschen. Sonnenbrand.
Aber bei der Hitze heute draußen und gestern, ja.
Ich erinnere mich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Gab es in dem Teil noch diese klassischen Comic-Strips, wisst ihr, wie in den ersten beiden Teilen?
Ich glaube nicht mehr.
Gar nicht mehr, ne? Nee. Ich erinnere mich, also ich meine nämlich auch nicht. Und das ist für mich so ein Stilmittel.
Das hat viel vom Flair ausgemacht, ne?
Komplett. Und wenn das rausgenommen wird, ja, weiß ich nicht, ne? Wie gesagt, es war immer noch gut. Wir haben immer noch viel Spaß damit gehabt. Und deswegen hat es auch verdient, meiner Meinung nach, ein A bekommen in dieser Liste. Aber man verschmerzt es doch ein bisschen, oder man verschmerzt es eben nicht, dass da nicht der wirkliche richtige Nachfolger mal kam. Ne?
Trotzdem eine absolute Überraschung. Wir hatten ja, keiner hatte nach dem zweiten Teil gedacht, dass irgendwas noch von Max Payne sich hören lässt. Der zweite Teil war storymäßig eigentlich komplett abgeschlossen.
Mhm.
Und dann wurde das angekündigt und wir waren froh.
Ja.
Gerade Jahre danach, ne?
Ja.
Und Gott sei Dank, deswegen haben wir den Song bekommen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Stimmt, dafür Riesen Respekt, danke dafür, Marvin Wassen, Respekt. Und ja, danke, ne? Kommen wir zu einem wirklich grandiosen Spiel in diesem Jahr, meiner Meinung nach. Kam am selben Tag raus, der 15. Mai, und ist Diablo 3. Ich würde behaupten, Diablo 3 ist einer der Gründe, warum ich mit Max Payne auch gar nicht mal so viel in dem Moment angefangen habe, weil ich war directly dabei. 12 Uhr nachts, Diablo 3 Release, schön Fehler 37 war es, glaube ich, damals, weil man kein Login machen konnte. Server komplett überlastet, ich erinnere mich richtig, richtig gut. Liebe Grüße an Vladi. Wir haben damals gezockt, das war richtig, richtig geil. Genau, ey, nach Diablo 2 kam irgendwann mal die Ankündigung, Jahre später, Diablo 3 kommt. Und meine Fresse, war ich gehypt.
Haben die Leute Hype-Level drauf gewartet, mein Gott.
Die Erwartung war noch sehr, sehr hoch.
Übertrieben.
Also richtig, richtig krass. Weil, wie gesagt, meine Erfahrung mit Diablo 2 war langatmig, beziehungsweise lang anhaltend und viel, viel Spaß darin gehabt. Wir haben schon ganz oft die Anekdote erzählt, dass ich Hase dazu bringen wollte, er mir aber im Endeffekt nur hinterhergelaufen ist in dem Spiel und nicht so wusste, was er eigentlich wirklich tut. Und ich hatte so krass Bock auf dieses Spiel und es hat auch Bock gemacht. Und eigentlich hat es alles richtig gemacht. Es hat die Formel von Diablo 2 oder Diablo im Allgemeinen weitergeführt, eigentlich nur verbessert und dann zu einem interessanten Nachfolger gebracht. Die Geschichte ist, dass wir ja eigentlich in Diablo 2 Diablo besiegt haben. Natürlich ist das ultimative Böse niemals tot. Und dementsprechend irgendwie kündigt sich da irgendwas ganz Böses an. Ein Komet fällt über Tristram hinunter und ja, weirde Dinge passieren und am Ende steht Diablo da. Hallo.
Er ist so wie Herpes, der kommt immer wieder.
Der kommt immer wieder, gar keine Frage. Ne?
Weil mich wundert es, wie viel muss das Dorf aushalten? Ey, das ist immer noch, dass die Leute nicht einfach abhauen aus dem Dorf, was ist das Problem?
Alter, mal her laut. Woran ich mich immer sehr, sehr stark erinnere bei Diablo 3 ist, diese Geschichte mit dem Markt. Ja. Dieses Auktionshaus oder was auch immer das war, wo du mit Echtgeld Sachen kaufen und auch wieder verkaufen konntest.
Das war das große Problem nämlich. Ne? Also erstmal nur, um es abzurunden von Blizzard Entertainment, ich glaube, ich muss das gar nicht sagen, kam auf dem PC, ist ein Action-RPG und Hack'n'Slash. Aber genau, Enrico, Auktionshaus, das war ein riesengroßes Manko, nämlich dort hat Blizzard gemerkt, hey, es wäre richtig smart, wenn wir ein Auktionshaus reinbringen.
Damit haben die ja richtig Werbung sogar gemacht.
Genau, wo Spieler die Möglichkeit haben, ihre Items zu verkaufen und teilweise für Echtgeld. Also nicht nur Gold im Spiel, sondern echtes Geld.
Warum war das ein Problem?
Das war ein Problem, weil es dir das komplette Spiel kaputt gemacht hat, denn der Loot war nur noch drehte sich quasi nur noch um Geld. Also erstens konntest du dir, wenn du 20 Euro aufgeladen hast, beispielsweise, ich weiß es gerade nicht mehr genau, konntest du dir eine krasse Waffe kaufen und hast einfach alles zerlegt. Das hat nämlich André damals gemacht. Ich erinnere mich ganz gut, wer mir das erzählt hat. Er hat auch ein bisschen Geld gemacht mit dem Auktionshaus. Mhm. Aber das Problem war, dass die Drop-Rates von Items so unterirdisch scheiße war, dass du im normalen Spielverlauf, wenn du nicht das Auktionshaus genutzt hast, nur Scheiße bekommen hast. Nur. Du konntest das Spiel normal spielen, du konntest es durchspielen, alles cool.
Ja, du musstest grinden, um Kohle zu machen.
Du musstest grinden, was ja auch kein Problem ist. Das ist nämlich das Spiel. Wir wissen ja, dass Diablo Grinding ist, ne? Aber du konntest irgendwann mal über ein gewisses Level, konntest du einfach nicht hinaus. Wir wissen ja, dass es in Diablo eben diese Höllen- oder Albtraum-Level gab, ne? Hier war es so, dass es die Qual-Level gab von 1 bis 10 nach.
Ja, dann die Nephilim-Portale.
Genau, ne? Und du konntest einfach nicht wirklich weiterspielen, wenn du eigentlich nicht Geld ausgegeben hast. Du musstest darauf hoffen, dass du nach 4000 Stunden so ungefähr das eine Item mal bekommen hast, das dich ein Stückchen weitergebracht hat. Die Drop-Rates waren absolut unterirdisch. Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass du meinst, naja, ist ja klar, das Spiel ist Grinding und so weiter und du musst halt
reinfeuern. Das meine ich noch nicht mal. Das ist ein Balancing-Problem von Blizzard.
Genau.
Blizzard hat es schon wieder verkackt. Ich will darauf hinaus. Das Thema ist ja sehr präsent auch zur heutigen Zeit mit sei es Echtgeld beziehungsweise mit Cryptocurrency irgendwelche Spiele zu machen. Und wenn ich so daran zurückdenke mit so einem Auktionshaus, ist es ja echt nicht schlecht, da Handel zu betreiben, wenn so ein Game das vernünftig hinbekommt und auch mit solchen Sachen, mit Loot und verschiedene Rolls auf verschiedene Ausrüstung und alles Mögliche, das wäre doch optimal. Ich würde behaupten, berichte ich mich bitte, wenn ich falsch liege, ich würde behaupten, Blizzard hat gesehen, wie viel Kohle man damit machen kann, hat gesagt, nein, unser Geld.
Weil, ja klar, auf jeden Fall.
Sie klauen uns unsere Jobs, genau. Und das war halt nun mal die goldene Zeit, wo Blizzard immer gieriger geworden ist. Absolut. Bis wir dann Downfall um die 2020er vielleicht ein bisschen später hatten.
Mhm. Downfall war jetzt auch ein WoW-Add-on, oder?
Fast. Nee, du, ich gebe dir komplett recht, das System an sich ist erstmal nicht schlecht, wenn es gut gebalanced ist. Genau, ja. Warframe zum Beispiel macht das gut.
Yo.
Warframe hat ein gutes, es ist Free-to-Play, es hat ein gutes System, du kannst damit Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist tatsächlich, aber ich meine schon, dass du dort Geld eben scheffeln kannst, wenn du möchtest. Also jetzt natürlich nicht in die Tausende, sondern du kannst dir das Spiel gut eben als Simulation da sehen. Und hier war es eben scheiße. Und zwar so, dass Blizzard nach, ich glaube, einem Monat, drei Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, sich gezwungen sah, das Auktionshaus abzuschalten, weil sie gesagt haben, es gibt so viel Riot gerade bei den Leuten, weil das Spiel aber auch einfach aktiv irgendwie auch Pay-to-Win war. Weil das Spiel einfach durchspielen ist ja nicht das wirkliche Spiel. Du willst ja dieses Grinden.
Ich finde es so krass, weil normalerweise die Politik und so weiter ja immer im Auge behält, wenn große Unternehmen pleite gehen, dass die Leute nicht arbeitslos werden. Aber an diesem Tag, wo wir es abgeschaltet haben, das Auktionshaus, wie viele Kinder sind dann arbeitslos geworden?
Gute Frage. Wie viele Goldgrinder und sowas? Genau.
Nein, ja. Mama, ich kann heute nicht den Rasen mähen. Ich muss arbeiten.
Mama, ich muss dir leider sagen, ich kann die Miete nicht mehr zahlen.
ich würde auch behaupten, solche Einkommen, die dadurch generiert werden, müssen nicht versteuert werden.
Das weiß ich nicht. Ich weiß aber zum Beispiel
wenn du in-game irgendwas grindest und verkaufst, das ist absolut fiktiv.
Wenn ihr Steuerberater seid,
schreibt uns gerne. Es gibt darüber keine Regeln.
Es gibt, auch nagelt mich da nicht drauf fest, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine, dass es irgendwo Venezuela oder sowas, wo die Arbeitslosenquote super, super hoch ist, gibt es teilweise eine richtige Kultur, dass Leute solche Spiele spielen, um in-game Geld zu verdienen, damit sie im echten Leben, weil die Währung, die sie in-game verdienen, ist so viel mehr wert als das, was sie in-Land überhaupt verdienen könnten.
Natürlich.
Ne? Und dadurch, genau, und dadurch sie überhaupt ihr Lebensunterhalt bestreiten können. Also solche Geschichten gibt es auch und dafür ist es natürlich irgendwie ganz cool, aber dann muss es auch gut funktionieren, ne? Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt erstmal auch ein bisschen negativ eingestiegen. Das Spiel war gut. Es hat echt Spaß gemacht. Es hat eigentlich alles sehr, sehr gut gemacht. Es hat meiner Meinung nach aber einiges stark vereinfacht, gerade was Skillung angeht.
Die waren sehr schlank, ne?
Die war sehr schlank. Es gab nicht so viele Möglichkeiten, dort großartig Dinge zu tun. Und was mein eigentlich größter Kritikpunkt ist und das von ziemlich, ziemlich vielen anderen Spielern, ist der Look. Und zwar haben wir hier auch so einen leichten bunten, ich will nicht sagen Comic, aber es war schon sehr Fortnite-ig ein bisschen.
Ich finde, das sieht abgefuckt genug, ne?
Nee, für Diablo, nee, für Diablo überhaupt nicht.
Sieht ein bisschen mobileig sogar aus, finde ich.
Ja, nach heutigen Standards. ja. Ne? Und das fand ich nicht geil. Das hat mich nicht abgeholt. das war wirklich, wirklich schade.
Diablo 4 sieht aber auch so aus, finde ich.
Wie? Diablo 4 ist richtig geil.
Ja, aber ich finde, das geht vom Stil her in diese Richtung.
Ja, da guckt man auch von oben auf den Charakter.
Ja.
Nein, Diablo 4 hat ja sehr stark damit auch geworben, dass sie wirklich wieder bloody werden und alles super abgefuckt ist. Und das haben sie auch geschafft.
Ja, denke ich auch.
Ne? Aber genau, am Ende kam Diablo 3 für mich aber auch nicht länger als, ich weiß nicht, zwei Monate in Frage. Danach war die Geschichte für mich auch ausgegrindet, eben wegen dieser ganzen Problematiken mit dem Auktionshaus und das Skillsystem nicht so geil. Das war auf jeden Fall nicht so lange in meinem System wie Diablo 2 seinerzeit.
Ach nein, ich habe das gerade verwechselt. Ich meinte dieses Mobile-Diablo-Ding, was ja auch
Immortal.
Ah, Immortal, ja, das sieht genauso aus.
Das kannst du in der Pfeife brauchen.
Das ist auch quasi dieselbe Engine, das ist definitiv das Gleiche. Für mich war das tatsächlich anders. Gestartet Diablo 3, gezockt, ich weiß nicht wie lange, nicht allzu lange, wieder sein gelassen. Dann nach ein paar Monaten wieder angeschmissen, neue Season mitgenommen, da ein bisschen reingegrindet, irgendwie durch einen Kumpel, der schon weiter war in der Season, gezogen worden eben. Am Ende dann die Nephilim-Portale wieder durchgegangen, sein Bild gebaut, auf seinen Charakter, dann wieder ein paar Monate gewartet, bis die nächste Season kam, dann wieder angefangen. Und so war das für mich. Und deswegen fand ich das so cool, dass du in den Seasons verschiedene Builds bauen konntest, weil dort Sachen angepasst wurden. Es wurden Skills natürlich angepasst, das aber nicht allzu sehr, aber es wurden neue Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt, neue Sets pro Season und alles mögliche, also Set-Gegenstände und alles mögliche. Und das war das Interessante für mich dann immer, die Builds bauen und höhere Stufen der Nephilim-Portale zu schaffen.
Mhm.
Aber da muss ich auch direkt das Manko geben. Das Problem war immer, dass die quasi, wenn die eine neue Season gestartet hatten, für jeden Charakter haben die irgendwie neue Sets eingebaut oder neue Artefaktgegenstände quasi für die einzelnen Klassen gemacht. Und das Problem war, statt irgendwie andere Bonis auf die Ausrüstung zu geben, haben diese Gegenstände oder Sets explizit Bonis auf bestimmte Skills gegeben.
Ja, ja.
Heißt also, in deinem Build am Ende warst du pro Season komplett eingeschränkt, weil dieses neue Gegenstand oder das neue Set, was rausgekommen ist, absolut OP auf diesen Skill war. Und dann hattest du keine andere Möglichkeit, als diesen Skill zu verwenden dann dementsprechend. Und das war ein bisschen traurig. Was die bei Diablo 2 nicht hatten, da war es viel besser. Und bei Diablo 4 wieder rausgeschmissen haben.
Bei Diablo 2 war es auch noch random, welcher Skill verstärkt wird, ne? Da konntest du auch unterschiedliche. Ich meine, hier gab es sowas auch natürlich, aber gerade wenn du diese super krassen Gegenstände hast, die dann aber nur für einen Skill und für ein Bild funktionieren.
Genau, bei 3 war der Skill nicht random.
Ja. Ne, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Was mich auf jeden Fall auch noch am dritten Teil sehr, sehr gewundert hat, ist, dass nach einiger Zeit, das kam nicht direkt zum Release, kam das Spiel auch für die Konsolen. Sprich, Controllersteuerung. Und das haben die richtig gut umgesetzt. Ich erinnere mich daran, dass ich das auf der PS3 gespielt habe damals, weil mein Bruder sich das geholt hatte und Bock drauf hatte. Und Controllersteuerung ging richtig gut von der Hand, was ich vorher nicht gedacht hätte tatsächlich. Weil es war für mich ein klassisches Tastatur- und Mausspiel, ne? Weil du musst ja präzise klicken und so weiter. Das hat mich da echt eines Besseren belehrt, muss ich tatsächlich sagen.
Es ist alles möglich, wenn du willst.
Wenn du es gut machst, ne?
Alles ist möglich, Donnerstag.
So Stimmt. ist es. Diablo 3 hatte von uns ein A bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte.
Nein.
Genau.
Verdient, auf jeden Fall.
Am 21. August kam Counter-Strike Global Offensive raus.
Let's move out.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll.
Kannst du sagen, dass es von Valve kommt?
Weil, ja, natürlich, es kam von Valve. Das ist ja, ich meine, hey, es ist Counter-Strike. Muss man viel zu Counter-Strike erstmal sagen. Es ist ein Shooter, ein Taktik-Shooter, nämlich im Team-Multiplayer oder auch, wenn man möchte, natürlich Gun-Game oder was auch immer, verschiedene Modis, das wissen wir alles. Kam zu dem Zeitpunkt aber tatsächlich auch auf der PS3 und auf der Xbox 360 raus. Auch etwas ganz Neues, ne? Counter-Strike mal auf der Konsole, war auch sehr interessant. Und ja, der klassische Kampf, gut gegen böse, Anti-Terror-Einheit gegen die Terroristen. und im neuen Gewand. Ich habe super viel Source gespielt und als Global Offensive rauskam, war ich schon gar nicht mehr wirklich drin in dem ganzen Genre. Hab's natürlich auch gezockt, aber dort war der Spaß für mich tatsächlich gar nicht mehr in dem Moment da, wie früher einmal. Da war ich komplett in Story-Games und sowas investiert oder lass es Diablo gewesen sein und verschiedene andere Dinge. Arthur, ich denke, du hast von uns allen doch noch am meisten Erfahrung allgemein in Counter-Strike. Wie hast du den Teil empfunden?
Ich glaube, CSGO ist mit CS2, die Stunden wurden ja jetzt überschrieben quasi. Das ist als ein Spiel, als abgegradetes Spiel gilt das quasi. Und ich habe dort definitiv die meisten Stunden von Steam-Spielen überhaupt. Mhm. Und ich glaube sogar von allen anderen Spielen, nicht mal League of Legends oder sonstiges. Mhm. Counter-Strike habe ich die meisten Stunden, hundertprozentig.
Wie viele sind es ungefähr? 3?
Oh, ich weiß es nicht. So viele habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube 1500 bis 2000.
Sagt mehr in Destiny.
Sagt mehr in Destiny, das stimmt.
Das ist aber absolut nichts zu den anderen Leuten, die da teilweise 10.000 Stunden haben und keine Ahnung was.
Ja, aber stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Ne? Fast 2.000 Stunden ist auch schon...
Wir haben schon ein paar Nächte damit verbracht, hundertprozentig.
Wo kam der Spruch jetzt gerade her? Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, das habe ich ja noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nein.
Bruder.
Müssen wir alle annehmen jetzt den Spruch. Und was soll ich dazu sagen? Das ist der Durchbruch für Counter-Strike gewesen. Vorher war das Larifari in dem Sinne alles. Hier haben wir Ranking-System bekommen, also Ranked-Spieler allgemein. Dann ist die durch
Wirtschaft gab es, glaube ich, auch noch irgendwie sowas, Ingame-Wirtschaft.
Jein, zu dem Punkt kommen wir noch. Mhm. Johnny, du hast ja im Vorfeld erwähnt, dass durch Twitch in diesem Jahr die E-Sports-Szene explodiert ist quasi. Ich würde behaupten, nicht nur durch Twitch, sondern CSGO ist ein großer Bestandteil der E-Sports-Szene und immer noch. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der größte Titel, wenn er nicht mittlerweile von League überholt wurde. Wäre auch möglich. Das war aber immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den beiden. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und das Ding hat einfach E-Sport geprägt. Das Ding hat Counter-Strike richtig nach vorne getrieben. Und was soll man dazu noch sagen? Immer weitere Patches, neue Maps, Waffenpatches, neue Waffen teilweise auch, was sehr selten ist, aber vorkommt. Und das ganze Ding wurde überarbeitet und richtig gut gemacht dementsprechend.
Mhm. Aber wenn man auch so guckt, also jeder Mensch, der irgendwie in einem gewissen Alter war, hat Counter-Strike gespielt. Jeder. Counter-Strike war einfach so ein, egal, du gehst in den Laden und sagst Counter-Strike und jeder wusste, was es ist.
Counter-Strike.
So, hier, die 80-jährige Ingrid, die mit ihren Monster-Kills da durch die Welt läuft. Und Counter-Strike Source, es war ja eine Ewigkeit, bis wir dann was Neues gekriegt haben, also mit CSGO danach. Mhm. Und trotzdem wurde Counter-Strike Source so vielen Leuten gespielt. Diese ganzen Mods auch und sowas alles, die man da spielen konnte. Und diese ganzen Leute und auch die dann auch gar nicht mehr gezockt haben, sehen auf einmal, boah, es kommt ein neues Counter-Strike.
Zurückgekommen.
Und dann bam.
Ja, ja, so wie du sagst, ne, die verschiedenen Teile haben einfach verschiedene Generationen auch geprägt. Ne? Ich meine, wenn wir, ich persönlich habe jetzt 1-0 nicht gezockt oder 1-1, aber bei mir persönlich ging es ja mit 1-6 los. Ne? Schön LAN-Party eben. Ne? Und dann Source super viel gezockt, Go jetzt eben nicht so viel, Counter-Strike 2 ist ja im Grunde genommen, wie du gesagt hast, nur eine einfache Verbesserung von den ganzen Geschichten mit so ein bisschen, ne? Nuancen, meiner
Meinung
nach.
Die Engine, also so Rauch und so weiter, ist alles sehr krass geworden.
Ja, ja, das ist um einiges verbessert worden, aber es ist im Kern quasi dasselbe, natürlich. Ja, genau. Wir reden von Fünkelchen, das ist kein Unterschied wie Demon's Souls zu Elden Ring, definitiv nicht. Ne?
Und es funktioniert halt einfach, weil es ein super geiles Spiel ist. Das Gefühl an sich, mit seinem Team da irgendwie richtig den Win zu holen oder alle alleine in so einem 1v5 einfach irgendwie plötzlich alle wegzumachen, ist geil.
Oder sich mit deinen Freunden zu streiten und Freundschaften zu beenden. Ganz einfach ist es. Ne?
Das kann natürlich auch passieren.
Das ist das Ding. Was das Spiel auch natürlich gehypt hat, E-Sport-Szene, da gab es ja viele Experimente dann danach, also innerhalb der E-Sport-Szene. Da wurde ein komplettes Rentner-Team gegründet, welches in den E-Sport gegangen ist. Wurde natürlich gnadenlos vernichtet. Ne? Ein komplettes Frauenteam wurde auch erstellt, wurden auch komplett vernichtet. Aber allein diese Gags in Anführungszeichen, sind halt super cool für die Community, für das Game allgemein, welches komplett durch die Decke ging. Was ein großer Bestandteil auch ist, wer Monte kennt, weiß, was Counter-Strike definitiv ist. Und was du, Enrico, vorhin meintest mit dem Pain und alles Mögliche, du kannst Kisten, früher konntest du die tatsächlich gedroppt bekommen, die Kisten. Jetzt immer noch, aber nicht mehr so krass. Also die haben da ein bisschen was verändert, sodass du sehr viel weniger Kisten bekommst auf jeden Fall als Drops. Du kannst sie aber auch natürlich kaufen im Steam-Community-Markt und auch auf anderen Websites. Also es gibt da komplette Handelsplattformen darüber. Entweder für Kisten, Schlüssel für Kisten, aber auch, was du aus den Kisten bekommst, sind natürlich die Skins für die Waffen.
Ja.
Und es geht lediglich um die Skins. Es ist nichts, was die Waffe verstärkt oder sonstiges, es sei denn, man fühlt sich krass mit dem Skin und dadurch endet man besser.
Krass Bonus plus 5.
wie bei den Orks.
Dragonlore zum Beispiel ist ja ein sehr alter Skin. Ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist. Wenn, lass mich lügen, 2015, 2016 oder sonstiges. Es gibt immer noch Kisten zum Beispiel, wo die Dragonlore vorhanden ist. Operation Breakpoint war das, glaube ich. Wenn ich mich irre, bitte korrigiert mich. Und allein diese Kisten zum Beispiel, wo die Dragonlore drin ist, eine Kiste kostet um die 300, 400 Euro. Wenn du die Dragonlore aber direkt kaufen willst ohne die Kiste, kostet die Dragonlore in sehr, sehr gutem Zustand mittlerweile, ich glaube, 6-7 Scheine mindestens. Teilweise Messer für 3 Scheine und absolut von vielen Faktoren abhängig. Natürlich das Muster, erstens. Zweitens die Verbrauchsspuren der Waffe wird untergeordnet und sonstige Faktoren. Aber das ist wirklich gestört, was da für Kohle teilweise rumfliegen. Ich hab mir einen Jux gemacht. Wir zocken das tatsächlich immer noch ab und zu. Und ich habe mal in mein Inventar geguckt und ja, was für Kisten ich darum noch rumfliegen habe, die ich früher einfach gedroppt bekommen habe. Ich habe nie Kisten so wirklich aufgemacht. Und ich habe das mal durchgezählt, ich habe um die 200 noch was Euro da rumfliegen.
Cool.
Nur durch die Kisten, ne?
Ja. Ja, aber das ist eben das, was mir dann wirklich so einen bitteren Nachgeschmack da gibt, weil ich mir denke, warum? Ja, natürlich, es sind nur Skins. Aber um dieses Spiel drumherum wird wieder etwas gebaut, was einfach nur für Geldmacherei irgendwie ist. Natürlich behält Steam Teil der Kosten mit ein, wenn du auf der Originalplattform verkaufst, eben auf Steam, ne? Wie du sagst, es gibt auch unterschiedliche Plattformen, wo du eben verkaufen kannst. Da geht man so ein bisschen drumherum. Und da sind zahlreiche Geschichten, die da passieren, die ganz, ganz weirde und krude ausgehen. Ne? Es gibt teilweise, ich weiß nicht ganz genau, ich bin da jetzt nicht so drin, aber es gibt ja teilweise auch Skins, die wir für Hunderttausende verkauft werden. Ich meine, ein AK-Skin ist jetzt auch eine News, die ist echt schon ein bisschen älter, 2-3 Jahre, war mal für 300.000 irgendwie sowas verkauft.
Ja, das ist die quasi, der Skin ist golden blau und dieses Blau ist dieses Metallische quasi. Und je mehr Blau in diesem Skin vorhanden ist, desto teurer ist er quasi. Und ich weiß nicht, ob das der teuerste Skin gewesen ist, aber ja, der ist absolut gestört, natürlich. Ja. Obwohl er gar nicht so krass aussieht, meiner Meinung nach, aber
ja, gut, ne? Aber der mag so bestimmt nochmal den Preis, ne?
Absolut richtig. Dennoch muss ich sagen, bezüglich Geldmacherei und sonstiges, Steam, okay, geht, ne? Für mich ist es verwerfungsvoller, wenn ein Blizzard einen Regenbogen-Mount für 20 Flocken reinstellt, irgendwo im Online-Shop, als dass die Leute miteinander traden und dadurch ein Vieh vom Besitzer dieser Plattform dann dementsprechend genommen wird. Nichtsdestotrotz haben die Leute dadurch Geld gemacht, viele kleine Leute auch Geld gemacht und das finde ich sehr gut. Und das hat ja keine Auswirkungen auf das Spiel.
Was hat das mit der Körpergröße zu tun?
Nicht auf das Spiel, aber natürlich auf Suchtpotenzial, ne? Also ja, Menschen können sich dort natürlich super, super stark auch verschulden potenziell. Guck dir die Streamer an, wie du gesagt hast, Monte, ne? Die da teilweise Tausende reinbuttern. Kisten öffnen noch und nöcher.
Natürlich, ne? Aber wenn du die Affinität hast zum Suchtpotenzial, dann gibt es andere Mittel und Wege, Alkohol, Drogen und was weiß ich nicht alles, um da sich selber abzufucken. Deswegen denke ich, werd arm, aber wenigstens bist du nicht abhängig von Drogen.
Okay, ja, okay. Oder? Wenn man es so sieht. Und deswegen hat das Spiel von uns eine B-Bewertung bekommen.
B wie Drogen.
B wie Drogen. Yes, ein B, eigentlich fast ein bisschen zu niedrig für das Gameplay an sich, aber wie gesagt, in unserer Runde hat Go so leichten, bitteren Nachgeschmack, hat aber nichtsdestotrotz einen fast fantastischen Werdegang. Ne?
Denkt dran, wir stimmen zusammen ab. Die Meinung des Einzelnen ist leider nicht ausschlaggebend.
Ist nicht mehr relevant.
Ja, ich habe ein F gegeben.
Ich wurde gezwungen.
Dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel für heute. Und das ist am 28. August Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist von ArenaNet entwickelt auf dem PC und ein MMORPG. Ein gutes, klassisches MMORPG wie zu alten Zeiten.
Geil. Der WoW-Killer.
Ja, alles war WoW-Killer. Alles auf diesem Planeten war irgendwann mal ein WoW-Killer.
Der WoW. Für mich, muss ich ehrlich sagen, war das wirklich der WoW-Killer. Hm. Ich habe dieses Spiel geliebt. Guild Wars 1 hatte ich davor nur ein bisschen ausprobiert. Aber nie wirklich Beachtung geschenkt. Es war gut, aber nichts Krasses. Aber Guild Wars 2 war für mich so ein hat übel eingeschlagen. Ich habe das Spiel so gefeiert. Allein schon dieses ganze Worldbuilding. Du konntest Max-Stufe erreichen, ohne einen einzelnen Mob zu killen.
Okay.
Du konntest mit Handwerken, mit Welt erkunden quasi, die Maps erkunden.
Das liebe ich.
Ein paar Sachen quasi erledigen, Schaupunkte, also Aussichtspunkte sammeln und alles mögliche. Dadurch hast du immer EP bekommen, konntest Max-Level erreichen. Natürlich hat das viel länger gedauert, als würdest du normal questen und alles. Trotz dessen, dass du die Möglichkeit allein hattest. Und dadurch, durch diese Möglichkeiten, dass du die Map einmal geklärt hast und Bonus-EP bekommen hast, erstens. Zweitens, wenn du die Map geklärt hast, in vollem Umfang, 100% quasi, dann hattest du einen Händler freigeschaltet, der dann bestimmte Sachen dir verkauft hat, die auch relevant waren tatsächlich, also bessere Ausrüstung für dein Level natürlich, oder aber auch Verbrauchsgüter, die dir auch teilweise im Endgame noch was gebracht haben, ne? Keine Ahnung, so eine halbe Stunde Potion für plus 5 Stärke oder was weiß ich, die konntest du fast nur von dem bestimmten Händler kaufen und das war ein witziges System und hat auch gut reingescheppert, ne? Dann das Kampfsystem, was ich daran so gefeiert habe. Du hattest mit jedem Charakter, du hattest natürlich verschiedene Klassen, verschiedene Rassen, wie man es so kennt. Und du konntest aber mit jeder Klasse jede Waffe ausrüsten.
Mhm.
Komplett. Und jede Klasse hat mit der entsprechenden Waffe andere Movesets gehabt. Mhm. Also verschiedene Fähigkeiten. Dann davon abhängig, welche Waffe du in der Offhand hast, hat sich dein Moveset wieder verändert.
Krass.
Oder ob du ein Schild hast zum Beispiel oder sonstiges. Natürlich Zweihandwaffe ist was anderes. Und dieses System, das war für mich so crazy. Du hast auf einmal verschiedene Skills bekommen. Und dann konntest du mit einer Taste dein Waffenset dann dementsprechend wechseln, sodass du zwei Waffensets hattest. Gekämpft hast mit dem einen Waffenset. Okay, auf einmal muss ich tanken zum Beispiel. Hast dein Offhand, also nicht Offhand, aber dein Waffenset gewechselt und hast dann dementsprechend was anderes gemacht. Effektiv für Healer gewesen und sonstiges. Da gab es auch nicht diese klassischen Rollen, Healer, Tank, DD.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich habe Guild Wars vielleicht, lass es 10 Stunden damals gewesen sein, mal irgendwie angespielt. Deswegen bin ich da gar nicht so tief drin. Also gab es nicht so wirklich diese klassische heilige Dreifaltigkeit, nenne ich es mal, Tank, DD und Heiler. Okay.
Gab es tatsächlich nicht. Es war keine Anforderung, um in eine Instanz zu gehen, sagen wir mal so. Natürlich gab es dann von der Community gesetzte Metas, die erfüllt werden mussten. Das ist ganz klar. Du musstest einen Supporter haben, der ein bisschen healen kann. Mhm. Gar keine Frage. Aber von den Klassen allein her hat jede Klasse das Potenzial gehabt, solo viel zu reißen.
Mhm.
Mit eigenen Heals, mit eigenen Shields und solche Geschichten.
Mhm.
Und das hat das System einfach sehr, sehr gut gemacht. Also theoretisch, wenn du richtig gut warst, konntest du mit 5 Berserkern in eine Instanz gehen oder ein Raid oder sonstiges und den auch dementsprechend schaffen. War möglich.
Wie war das denn, wenn wir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu WoW reden, ne? In WoW war das ja so, du levelst eine Klasse hoch auf 60, 70, 80, was auch immer, Maximallevel. Mhm. Und dann warst du ja gelockt auf diesen Charakter, ne?
Yes.
Das war eben diese Klasse. Und wenn du etwas anderes spielen wolltest, musstest du twinken. Also neuen Charakter, wieder komplett hochleveln.
Diese Fantasie, die du hast, die erfüllt dir nur Final Fantasy.
Das wäre eben jetzt meine Frage. Musstest du, weil es klingt ja so, als würdest du verschiedene Waffen ausrüsten können, plötzlich machst du was ganz anderes.
Das tust du auch, aber deine Klasse ist ausschlaggebend. Und die ist am Anfang des Spiels auf den Charakter festgesetzt.
Ah, okay. Ja. Okay.
Das heißt, wenn du Mage bist, hast du auch deine Mage-Fähigkeiten mit den verschiedenen Waffen. Wenn du, keine Ahnung, Krieger bist, hast du auch die entsprechenden Fähigkeiten mit den verschiedenen Waffen. Du kannst nicht einfach einen Zauberstab in die Hand nehmen und auf einmal bist du Feuermagier 3000.
Und da nochmal direkt hinterher gefragt, du hast gesagt, Handwerken gibt es hier. Ist es ansatzweise so wie in Final Fantasy, dass du wirklich die Handwerksklassen richtig ordentlich ausspielen kannst? Oder ist es wie in WoW, ich klicke Kräuterkunde, ich stelle irgendwas her aus meinem Buch und fertig?
Oh, weißt du das noch? Da fragst du was nicht mehr genau. Es war definitiv nicht so krass wie bei Final Fantasy. Bei Final Fantasy ist es ja ein eigenes System, ein eigenes Minigame dazu quasi, würde ich schon behaupten. Ob es nötig ist, dieses Minigame da mit einzubringen, ob das viel hilft vom Spielgeschehen her, wage ich zu bezweifeln. Ob das so krass ist, weil im Endeffekt, wenn du hochgelevelt hast, diese Handwerkerklasse bei Final Fantasy, hast du auf das Item geklickt und hattest das Item. Vielleicht mit verschiedenen Roles, Punkt.
Ja, klar.
Na, weißt du? So krass war das natürlich nicht, aber es war feiner als in WoW. Heißt also, du hattest mit dem Craften auch vernünftiges Gear, welches dich im Endgame weitergebracht hat. Wie bei Final Fantasy zum Beispiel, das kannst du dir auch vorstellen.
Ja.
Du hattest im Endgame bei Final Fantasy ja auch, entweder hast du gelootet, also einen Raid gemacht, um deine Ausrüstung zu bekommen durch irgendwelche Punkte oder sonstiges.
Ja.
Oder du konntest auch sehr, sehr gute und viable Ausrüstung, vielleicht nicht für den letzten Raid oder keine Ahnung was, craften aber auch.
Na, teilweise war bei manchen Patchphasen war die gecraftete Rüstung die beste, die du haben kannst.
Zu Anfang. Aber danach ja nicht mehr.
Du meinst in der Patchphase von Final Fantasy 14?
Dingens rausgekommen, Erweiterung rausgekommen,
ja.
Endgame der Erweiterung.
Ja.
So, dann ist erstmal Stopp. Die gecraftete war besser.
Genau.
Dann aber ein Patch weiter, wo dann Raids angefangen haben, war das schon wieder weg.
Genau. Ja.
Und so ähnlich war das aber auch hier. Ne? Also okay. Die Ausrüstung war auch, glaube ich, viel weiter viable. Das ist aber auch schon Jahre her, leider, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich habe letztens noch gesehen, da sind jetzt mittlerweile 3 Erweiterungen und eine sogar vor kurzem rausgekommen.
Okay.
Absolut verrückt. Also mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, was da los ist und passiert. Leider. Aber das frisst aber auch viel Zeit.
Ja, logisch. MMOs allgemein. Ne? Ja, was soll man machen? Die anderen Jungs hier, Enrico und Hase, ihr seid nicht so wirklich MMO-Spieler. Du, Enrico, schon mit 14 haben wir ja, Final Fantasy haben wir echt eine gute Zeit verbracht, ne?
Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich sehr, sehr viele MMOs gezockt habe, nur Guild Wars war nie dabei gewesen. Ich weiß, dass es ein großer Hype-Titel ist, ja. Mir ist durchaus bewusst, wie groß die Community ist und wie Arthur sagt, dass es auch immer noch ein aktiver Titel ist. Aber ich bin einfach irgendwie nie dazu gekommen.
Da würde mich interessieren, Hase, abgesehen von Throne and Liberty, was wir ja irgendwie alle gezockt haben damals, wann war das, vor einem Jahr, was war dein letzter MMO-Titel? Erinnerst du dich noch?
Silk Road wahrscheinlich.
WoW, Classic. Nein, Burning Crusade habe ich noch gespielt.
Echt? Burning Danach Crusade? Nichts mehr?
Nein.
Nee. Krass.
Also, ich weiß noch, ich bin Burning Crusade, habe ich mir ein Denein gemacht und dann bin ich ich weiß nicht mal mehr, wie die Klasse hieß, bin ich als Geisterwolf eine Stunde im Baum gelaufen und das war das letzte
Schamane
Mal vor. Hase.
Schamane.
Ja, Schamhade. Und bin dann als Geisterwolf eine Stunde im Baum gelaufen. Das war das vor Sword and Liberty das letzte, was ich gemacht habe bei einem MMORPG.
Jetzt brauche ich von euch Hilfe. Wann war Metin 2?
Boah.
War das way before WoW? Schon, ne?
Nee, simultan.
Ja, ich hätte auch gesagt parallel.
Hast du mit den zwei gezockt?
Ich glaube, mit den zwei später.
Ah, schade.
Also, ich habe, glaube ich, außer WoW kein anderes MMORPG gespielt.
Ja gut, man kann natürlich diskutieren, ob Destiny ein MMO ist, nur ohne das Massive, ist es aber zumindest ein Multiplayer-Online-Roleplay-Game.
Ja,
das schon.
Das zählt.
Ja, aber taktikbasierte Heldenshooter.
Ja. Als letzte Frage tatsächlich, bevor wir Guild Wars 2 abschließen, Arthur, wie hast du, wenn du es noch im Kopf hast, wie hast du die Raids und Instanzen so im Kopf? Waren die geil?
Die waren nicht schlecht, die letzten besonders, die haben richtig Bock gemacht. Teilweise hat es dann Mechanics, nicht nur am Ende, sondern während der Instanzen hattest du auch Mechanics, die weit über WoW hinausgingen. Quasi einfacher Damage-Check, okay, du hast die und die Zeit, den Damage zu machen und sonst bist du tot. Das war bei WoW ja ganz, ganz beliebt früher.
Ja, damals, wollte ich sagen, damals. Ne? Heutzutage genau. ist natürlich auch anders.
Absolut, absolut. Aber wir reden ja von 2012.
Ja, ja.
Und aber diese Mechanics, die du da hattest, die waren schon sehr viel witziger. Heißt also, in den Raids war das teilweise so, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel so einen Drachen hattest, dann musstest du Eier kaputt machen, um dann, dass keine Ads spawnen und keine Ahnung was. Sowas gab es da definitiv. Und auch vieles mehr mit Dodgen und alles Mögliche. Mhm. Weil hier ist es ein bisschen interaktiver. Heißt also, auch die normalen Mobs teilweise machen ein Strong-Angriff mit einer Aufladezeit und einem Circle, wo du dir dann dodgen musst dann dementsprechend oder rausgehen musst. Und das auch auf den ersten Levels. Heißt also, im späteren Verlauf wurde diese Mechaniken immer erweitert und verbessert und war viel besser. Mhm. Okay. Genau ein Mittelpunkt zwischen früherem oder zu der Zeit WoW und dem heutigen Final Fantasy, würde ich behaupten.
Okay. Alles klärchen. Und wegen der ganzen Sachen, die du gerade ausgeführt hast, Arthur, hat Guild Wars 2 von uns ein S kassiert. Ne?
Da hat die Meinung des Einzelnen gezählt.
Weil du das gespielt hast.
Da geht's, Junge, du zeigst mir gerade den Metin 2 kam 2004.
2004, nach WoW.
What the hell? 2004. Oh Gott, ich fühle mich jetzt so alt. Danke dafür, danke dafür. Naja, tatsächlich sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Was sagt ihr bis jetzt von dem Spielejahr? Hat es euch umgehauen bis jetzt? Fandet ihr Spiele ziemlich geil oder habt ihr eine ganz andere Meinung?
Ich dachte vorher, boah, Spielejahr 2012, was kam da schon raus? Aber jetzt, da wir ein bisschen durchgegangen sind, waren da doch die ein oder anderen Titel. Max Payne, ganz klar, ne? Durch den Song kennen wir es ja alle. Aber auch Diablo zum Beispiel. Ja. Oder wie wir jetzt gesehen haben, Guild Wars, Counter-Strike, Go, ja, die richtig großen Titel, die kamen alle 2012. Und das hat mich so ein bisschen überrascht.
Mhm.
Wir haben Nachfolger von Spielen, die wir geliebt haben oder die auch bei der Community allgemein sehr gut angekommen sind, die nächsten Teile, weitere Erweiterungen bekommen und alles Mögliche. Und das ist definitiv auch gut. Heißt also, wir sehen schon wieder die Community sagt, wo es hingeht. Die Community will was und es passiert auch. Und in dem Jahr sieht man das, glaube ich, verstärkt.
Mir fehlt irgendwie der Banger. Also wir haben nur irgendwelche Nachfolger von anderen Spielen. Und es fehlt mir so dieser Banger, der irgendwie keine neue Innovation reingebracht hat oder irgendwie was Neues. Das gab es in dem Jahr gar nicht. Ne? Man wusste irgendwie, wenn man sich, sage ich mal, Anfang des Jahres angeguckt hat, was da rauskommt, was auf einen zukommt in diesem Jahr. Und das ist so ein bisschen, ja, nicht enttäuschend, aber da fehlt irgendwie was im Gegensatz zu vielen anderen Spielejahren, die wir bis jetzt hatten.
Stimmt, so ein Clair Obscur 2012 wäre schon ganz geil, ha?
Ich unterschreibe aber komplett, was du sagst, Hase. Genau das empfinde ich soweit auch von diesem Jahr. Es ist schön, dass Nachfolger kommen, weil im Endeffekt die Spieler haben Bock, die Spieler werden einfach bedient mit den Dingen, die sie spielen wollen. Das ist mega. Aber es fehlt bis jetzt auf jeden Fall irgendwie so dieser neue, geile Input. Ne? 2012 ist bis jetzt zumindest, wie wir jetzt besprochen haben, noch nicht wirklich das innovativste Jahr. Ne?
Ja.
Gut, alles klärchen. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch hier, meine Mitmoderatoren, für das Bequatschen dieses Spielejahrs. Wir werden natürlich weitermachen, gar keine Frage, ihr kennt uns. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, haben wir eine Plattform, die nennt sich Steady. Dort könnt ihr abonnieren und uns mit einem kleinen
Obolusken?
Ich will nicht... mit einem kleinen Obolus, dem Peiniger. Ich komme jedes Mal durcheinander. Es macht mich mittlerweile so fertig, dass wir. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Wort heißt, wegen euch. Danke dafür.
Ovu Bavabohu.
Ja, Tovu Bavabohu. Ich kann nicht mehr reden. Alles
Johnny kommt heute nach Hause und seine Freundin dann. Na, Johnny, hast du es heute hingekriegt?
Nein. Ich kann nicht richtig raiden und damit haben wir Full Circle zum Anfang der Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, tut das gerne. Vielen Dank an alle Leute, die es jetzt schon tun. Ihr helft uns wirklich ungemein, diesen Podcast am Leben zu halten. Ich meine, mittlerweile sind wir es, glaube ich, alle satt zu sagen, Gamescom.
Ja, also aber, wir fahren nicht mehr deswegen. Spaß.
Aber Pläne gehen weiter voran. Es werden definitiv Dinge passieren. Es wird spannend, bleibt auf jeden Fall auch gespannt. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, Leute.
Tschüssi.
Ciao. Ciao, die Haudi.